Herzlich willkommen seid Ihnen allen, Andrea Marti. Söhne und Töchter vom heiligen Bruno benennen sie sich selber. Und sie folgen seit über 900 Jahren einem spirituellen Ideal vom christlichen Hochmittelalter. Weltabgewandt und schweigend. Und damit bildet sie einen Kontrapunkt zum Leben und zum Selbstverständnis der modernen Gesellschaft. Sind aber zugleich durch ihre entschiedene Andersartigkeit so überzeugt von ihrem Leben wie noch nie. Und über das Leben der Kartäuser reden wir heute mit einem Priester, der eine Zeit lang mit den Kartäusern mitgelebt hat. Wir sind heute mit dem Priester, das ist der Pfarrer Matthias Rey aus Riemenstalden, im Gespräch. Und ich freue mich sehr, heute mehr über das Leben der Kartäuser zu erfahren. Und ich möchte so den Herrn Pfarrer Rey herzlich willkommen heißen.
Ja, ich freue mich natürlich auch, einiges dürfen zu erzählen über die Kartäuser. Wenn man das so sagen will, das Problem der Kartäuser ist ja, dass sie über sich selber nicht erzählen. Also wir haben eigentlich um Informationen, die so breit gestreut werden, fast nur von Leuten, die versucht haben, in den Orden einzutreten, darum eine gewisse Zeit haben können dort leben, das kann man nämlich sonst nicht, und dann so haben dürfen den Orden von ihnen sehen. Und was das Wunderbare ist, wenn man jetzt denkt an Leute von anderen christlichen Gemeinschaften, die dann noch nicht austreten sind, die haben dann meistens ein negatives Bild. Und bei den Kartäusern, meinte ich, ist das anders. Also so die paar Leute, die ich auch selber kenne, die versucht haben, dort hineinzugehen, das nicht geschafft haben, haben immer eine wunderbare Erinnerung an das Leben. Und das, denke ich, stimmt, was da der heilige Bruno geschrieben hat, seinen Mönchen damals, vor bald 1000 Jahren. Und zwar hat er ihnen gesagt, dass einige eben haben versucht, dort hinein zu bleiben. Also ich lese da vor, aus einem Brief an die Söhne, die Kartäuser. Viele wollten schon dahin gelangen, viele gaben sich auch einige Mühe, versuchten es, kamen aber nicht hin. Viele hatten es schon erreicht, wurden aber ausgeschlossen, es war ihnen nicht vergönnt. Haltet es für sicher und bewiesen, wer dieses begehrenswerte Gut genießen darf, aber etwas davon wieder verliert, der wird es bis zum Ende beklagen, wenn ihm das Heil seiner Seele überhaupt noch etwas bedeutet und irgendeiner Mühe wert ist. Und das ist genau das, was bei mir passiert ist. Ich war viel zu kurz dort drin. Ich würde das ja dringend empfehlen. Ich habe das auch jetzt jemandem empfohlen, der dort eingetreten ist, wenn man den Schritt macht, mindestens ein Jahr zu bleiben, um die ganzen Umstellungen irgendwie durchzuleben. Ich war dort nur 2 Wochen, zuerst zum Schauen. Und dann habe ich eigentlich offiziell den Eintritt gemacht und bin dann 7 Wochen geblieben. Und als ich drin war, war das eine unendlich lange Zeit. Aber im Nachhinein muss man sagen, es war viel zu kurz, um zu sagen, dass es nicht meine Berufung gewesen wäre. Und so bleibt eigentlich die Sehnsucht immer da, dass ich immer wieder denke, es wäre doch wunderschön, wenn ich noch dort sein dürfte, weil es ist tatsächlich so gewesen, in dem Kloster ist keine Stunde, habe ich für sinnlos gefunden. Also wenn man als Priester schafft in der Pfarrei, dann hat man ja viele Leerläufe, man hat viel Bürokram, man hat vieles, wo man denkt, ja, für das bin ich eigentlich nicht Priester geworden. In Gebetsgruppen muss man Haufen Konflikte lösen, Leute, die einem anrufen und wo reden über andere und man ist ständig an der Grenze von der Sünde und vom sich einlassen in Gespräche, die nicht wirklich Gott gewollt sind. Und wie schön ist das Leben in einer absoluten Stille, wo man einfach weiss, ich bin ein Opfer vor Gott, ein lebendiges Opfer. Und jede Stunde, wo ich mich da opfere und hingebe, hat eine Auswirkung auf die ganze Welt. Man könnte sogar sagen, auf das ganze Universum. Und das Gefühl, das ich dort in den Kartäusern hatte, habe ich nie mehr gehabt, außerhalb. Also das Gefühl von in jedem Moment sinnvoll leben Und alles, was man macht, hat einen Sinn. Ob man jetzt Holzspalten tut, oder ob man den Garten umstechen, oder ob man Hobelspäne macht zum Anführen. Das sind so die Tätigkeiten, die ich gemacht habe. Oder dann eben das Gebet, die 8 Stunden Gebet am Tag. Weitgehend allein, weitgehend in der Einsamkeit, in der Stille. Das ist etwas, das derart erfüllend ist. Das kann man außerhalb eigentlich gar nicht in dieser Intensität erleben.
Das ist wunderschön und vor allem, dass wir heute mehr erfahren über das Leben, weil das ist ja ein Ort, wo man nicht gut dran ankommt. Und auf der Strasse sehe ich ja eigentlich nicht einen Kartäuser. Wie kleidet sich jetzt ein Kartäuser?
Ganz weiss. Er hat ein weisses Untergewand, also eine Art wie eine weisse Soutane. Und dann ein Skapulier darüber. Also man könnte eigentlich sagen, wie ein Benediktiner. Die haben ja das schwarze Untergewand und dann das Kapulier, also das heisst so wie ein Latz, der ganz vorne runtergeht und hinten runter. Und die Kartäuser haben dasselbe in Weiss. Der Stoff ist ein bisschen gröber als der, den wir jetzt kennen von den Benediktiner. Und auf der Seite hat sie so 2 Laschen, die dann den vorderen Teil vom Skapulier mit dem hinteren Teil zusammenheben.
Und dann haben sie eine Kapuze. Ja. Was für eine Funktion hat die Kapuze?
Die Kapuze hat eine ganz wichtige Funktion, nämlich eben auch von der Abgeschiedenheit. Also es ist alles genau geregelt. Also zum Beispiel, während sie Psalmen beten, haben sie die Kapuze an. Also man ist dann wirklich so ganz für sich. Selbst wenn man im Chorgebet eben miteinander singt, man ist mit dieser Kapuze. Und dann haben sie auch Kapuzen auch im Alltag, also wenn sie, sagen wir, geistliche Lektüre machen und so. Und dann gibt es den Moment, wo man Kapuzen dann abzieht. Also zum Beispiel während der Konzelebration in der Heiligen Messe. Also konzelebrieren tun sie nur an den grossen Festtagen, aber dann haben sie Kapuzen ab. Oder dann auch während der Zelebration, wenn dann jeder Mönch Einzelmesse feiern tut, dann hat man auch Kapuzen ab. Also ähnlich wie auch der Bischof ja dann sogar das Käppli abzieht beim Hochgebet, hat der Kartäuser, dann sind sie mit nacktem Haupt vor Gott. Übrigens, der Kopf ist kahlgeschoren. Das ist auch noch ein Merkmal. Also man tut das ganz bewusst als Zeichen machen, ich bin ein Sklave Gottes. Und das ist schon auch eindrücklich gewesen, als ich dort eingetreten bin. Das ist in den ersten Tagen, hat man einfach dann alles abrasiert.
Wie sieht denn so ein Weg von einem Kartäuser aus?
Man kann kurz zusammengefasst sagen, wenn man eintreten tut, ist es Minimum von 7 1/4 Jahre bis zu den ewigen Gelübden, ein Maximum von 8 Jahre. Das heisst, die Spannweite ergibt sich im Postulat, also wenn man anfängt, also eigentlich dort, wo ich drin war, also bevor man wirklich das Noviziat anfängt, das Postulat, das geht mindestens 3 Monate, maximal 1 Jahr. Und dann kommt das Noviziat, das geht 2 Jahre. Und dann macht man Gelübde für 3 Jahre. Und dann macht man nochmal Gelübde für 2 Jahre. Also sozusagen Vorbereitung, 2 1/4 bis 3 Jahre. Und dann eine Probezeit, eine Art mit zeitlichen Gelübde von 5 Jahren. Das ist fix, also 3 und 2 Jahre. Und dann erst wird man zugelassen zu den ewigen Gelübden. Und es ist interessant, also ich muss allerdings sagen, mein Wissen ist das Wissen, das ich vor 25 Jahren hatte über Kartäuser. Inzwischen konnte ich mich nicht mehr auf dem Laufenden halten. Man kommt eigentlich nicht an die Informationen her. Aber wie es damals war, nach damaligem Wissenstand, und ich denke, es wird heute nicht anders sein, es gibt keinen Austritt bei dem Kloster, bei dem Orden. Wenn jemand drin ist, dann ist das so gewiss, also nach 7 Jahren, wenn man da die Gewissheit hat, geht man nicht mehr raus. Also in Valsaint, in dem Kloster, wo ich war, im Friburgischen, da hat es einen einzigen Austritt in den ganzen Jahrhunderten. Und das war wegen einem Skiunfall. Weil die sind Skifahren. Die haben ja einen Tag, wo sie so richtig rausgehen, wandern und eben damals noch Skifahren. Und der ist dort gestürzt und hat eine Kopfverletzung gehabt. Und das hat dann derart eine Veränderung gegeben, dass er das Leben nicht mehr mitmachen. Also das ist der einzige Fall, wo ich weiss von einem Austritt, der aber eigentlich auch vom Orden her dann auch so gefördert worden ist. Wie man gesehen hat, das geht nicht mehr. Und dann als Konsequenz davon sind sie dann nicht mehr Skifahren. Also ich habe in meiner Zelle noch ganz alte Ski im Estrich und konnte die noch anschauen. Also die Ski sind immer noch vorhanden, aber sie tun jetzt doch einfach wandern und Sachen machen, die weniger gefährlich sind.
In der Schweiz gibt es ja nur ein Kloster, das in Walsend, im Friburgischen. Wo sind sie weltweit vertreten?
Ja, also weltweit gibt es 18 Männerklöster, und zwar 4 davon sind in Frankreich. Und zwar ist das ganz klar naturbedingt, dass er dort, in dem Land, ist er der Orden gegründet worden. Und darum hat er dort auch eine starke Vertretung. Aber 2 sind dann in Italien, und eben, was interessant ist, ist, 5 sind in Spanien. Also in Spanien gibt es mehr als in Frankreich, obwohl der Orden in Frankreich gegründet worden ist. Dann gibt es je 1 in Deutschland, in England, in Slowenien und, wie erwähnt, in der Schweiz, in Portugal und in den USA und in Brasilien. Insgesamt sind es 250 Mönche und 200 Laienbrüder, circa. Das heisst, die Mönche, das sind Priester, die alltag Mess feiern, und die Laienbrüder, die haben eine etwas andere Regel. Sie beten etwas weniger und arbeiten auch außerhalb des Klosters verrichten. Also sie haben vor allem Waldarbeiten, in der Forstwirtschaft arbeiten sie, während die Mönche nur innerhalb des Klosters arbeiten. Und auch ausdrücklich gesagt wird, dass die Mönche eigentlich nicht müssen produktiv sein. Also sie machen die Arbeit eigentlich als Entspannung gegenüber dem Gebetsleben, als eine gewisse Erholung, körperliche Ertüchtigung, während die Laienbrüder wirklich die Aufgabe haben, den materiellen Stand des Klosters aufrechtzuerhalten. Dann gibt es auch Frauenklöster, und zwar weltweit 6 Nonnenklöster, 2 in Frankreich, 3 in Italien, 1 in Spanien, und insgesamt sind es ca. 115 Nonnen.
Der Orden hat sich am Gebet verschrieben, und an erster Stelle steht das Gebet.
Ja, also vielleicht gerade zu der Bemerkung, an erster Stelle steht das Gebet. Wir haben ja die allen bekannten Grundregeln vom Heiligen Benedikt, Ora et Labora, bete und arbeite. Und das ist bei den Kartäusern anders. Dort ist das Grundprinzip Soli Deo, Gott allein. Also das Gebet steht wirklich ganz im Zentrum vom Leben. So, der Alltag sieht eigentlich so aus, man ist ja in einem eigenen Häuschen. Ich rede jetzt von den Kartäuser Mönch, also von denen, die dann Priester, zum Priester geweiht werden nach den ewigen Gelübden. Da hat jeder Mönch ein eigenes Häuschen. Und dann mit einem eigenen Garten. Also es klingt fast schon romantisch, und es hat auch wirklich etwas Romantisches an sich. Und dann, wenn man in das Häuschen reinkommt, also man kommt eigentlich durch einen Gang, durch einen Klostergang, wo dann die Häuschen mit den Kielen und auch mit dem Speissaal verbindet, wo man allerdings nur einmal in der Woche gemeinsam isst. Und dann kommt man dort rein, und dann kommt man zuerst, hat es noch einen Gang, so einen Korridor, und dann kommt man zuerst in einen Raum rein, der heisst Ave Maria. Und der Raum ist nur da, zum Mutter Gottes grüssen, bevor man in die Zellen hineingeht. Das ist etwas ganz Spezielles, dass man der Mutter Gottes den Raum gibt und sagt, ich gehöre ganz Maria, und ich gehe nie in die Zellen hinein, bevor ich nicht dort abgeknüttelt bin und vor einer Statue ein gegrüßt sei, du Maria gebetet habe. Und dann geht man in die Zellen. Die Zellen, dort spielt sich eigentlich das Leben ab. Also in dieser Zelle hat es ein Bett. Damals war das noch eine Strohmatte, wo noch die Formen vom Vorgänger, der dort wahrscheinlich drin gestorben ist, drin Buchten gewesen sind. Also sehr unbequem. Heute scheint es tatsächlich eine Schungummi-Matratze, weil wir ja doch auch vom Alltag haben wir andere Gewohnheiten, und das Kloster sich da leicht angepasst hat. Und dann hat es eine Kniebank, also eigentlich so wie ein kleines Häuschen innerhalb von dieser Zelle, wo man kann abknündeln kann, so ein Bettstuhl, wo man kann seine Bücher haben und dann auch sitzen. Dann hat es einen Ofen, einen Eisenofen, wo jeder Mönch tut für sich selber heizen. Und dann hat es einen Tisch, einen Stuhl, ein Büchergestell und eine Waschgelegenheit. Allerdings, die Waschgelegenheit ist mit einem Krug. Also es hat kein fließendes Wasser. Es ist einfach ein Abguss, wo man kann vielleicht einmal die Hände waschen oder vielleicht einmal einen Schluck Wasser trinken. Und im unteren Stock, in der Kartause La Valsainte, hat es ein WC. Also jeder hat ein eigenes WC und einen Wasserhahn mit Kaltwasser. Und ich dann, weil ich die äußerste Zelle gewesen bin als Neuintretende, habe ich den Wasserhahn im Winter dann immer ganz leicht müssen laufen lassen, damit es nicht gefroren ist. Und dann hat man im unteren Stock eben das WC, die Dusche ist übrigens gemeinsam, das ist dann geregelt, dass man so einmal in der Woche, mehr braucht es ja nicht, dann duschen kann. Und die ist dann gemeinsam, also sind etwa zwei Kabinen, also wo dann eingeteilt wird, wer wann kann duschen. Und dann hat es eben unten in dieser Zelle das WC, den Wasserhahn und dann eine Werkstatt. In dieser Werkstatt kann man verschiedene Sachen herstellen. Man hat ja dann 2 Stunden am Tag Travail vor, also es war ja französisch gewesen, das Kloster, also harte Arbeit, wo man wirklich dann sich körperlich ertüchtigt hat. Dann hat man zum Beispiel in dieser Werkstatt einen Hobelspän gemacht, um können anführen. Und dann hinter der Werkstatt hat es noch so ein Holzlager, wo man dann Holz gespalten und gesagt hat, eigentlich vorbereitet zum Heizen ist da eine wichtige Arbeit gsi, wo jeder Mönch eigentlich für sich das Holz zubereitet hat. Dann hat man leichte Arbeit, also zum Beispiel nach dem Mittagessen, sagt man, man soll nicht abliegen, sondern es sei besser für die Verdauung, wenn man steht, sagen die Mönche. Ob das so ist, weiss ich nicht, aber sie haben es so gesagt. Und dort macht man dann leichte Arbeit. Also ich hatte zum Beispiel die Aufgabe gehabt, für Gäste Servietten zu spalten. Also 3-lagige Servietten, dann aus einer Serviette 3 Servietten zu machen. Oder Nägel gerade zu hämmern. Also gebrauchte Nägel, die krumm gewesen sind, dass man die wieder gerade gehauen hat, dass man die wieder brauchen konnte. Also eine Liebe zu der Sache, eine Liebe zu den Ressourcen von unserer Natur. Und dann der Garten. Der erste Einblick, den ich hatte, waren 2 Wochen, wo ich einmal dort reinschauen konnte. Und dort habe ich im Garten gearbeitet. Dann hat es einen Bierenspalier und es hat etwas Gemüse. Also man muss das einfach dann pflegen. Im Sommer ist eigentlich mehr so die Arbeit im Garten und im Winter ist die Arbeit mehr dann in dieser Werkstatt. Und man ist weitgehend allein, wenn man den Alltag, der damals war, also offenbar hat es sich ein bisschen verschoben. Ich durfte dieses Jahr wieder mal zu dieser Kartäuser schauen. Man versteht einfach vor verschlossenen Türen, man sieht keine Kartäuser, sondern man ist einfach dort und es ist absolute Ruhe. Und es hat einfach ein Tafel, die Mönche können nicht besucht werden, Punkt. Damals eben, ist es etwas anders gewesen, als ich hatte dort so sehnlichst darauf gewartet, von den Klostern wenigstens die Glocken können hören, läuten. Weil am 3 haben wir immer Vesper gehabt damals, vor 25 Jahren. Und jetzt ist offenbar, haben sie das ein bisschen verschoben. Ich vermute, dass das Ganze jetzt, was ich jetzt im Folgenden sage, heute eine Stunde später ist. Weil es ist, und da ist vielleicht auch, an dem hat es dann ein bisschen gescheitert, meine Berufung, alles sehr, sehr früh gewesen. Also man ist, ich fange jetzt mal zu Abend an, um 6:30 ins Bett gegangen. Und also im Sommer ist ja dann noch taghell, da sind ja noch die Sonne in voller Kraft. 6:30 ins Bett. Und dann um 10:30 hat dann unbarmherzig der Wecker geläutet. So ein mechanisches Tick-Tack, wo mit der rechten Schelle. Und hat dann aus dem Schlaf rausgerissen. Und dann hat man vom 10:45 bis vielleicht etwa um 10:55 die Marianische Matutin gemacht oder Nocturne, also das heisst die nächtliche Gebet. Das ganze Brevier ist ja doppelt. Also es hat ein marianisches Brevier, das umfangreicher ist, weit umfangreicher als das, was man heute normalerweise als Priester betet. Und dann hat es dann das Brevier von den Kartäuser, das natürlich das 3-4-fache ist. Und dann hat man also das marianische Brevier, das macht man immer allein in der Zelle. Das ist etwas Wunderschönes. He? Und dann ist man dann rausgegangen, in die Kirche, also um 10:45 hat dann die grosse Glocke geläutet, sind alle zusammengekommen in der dunklen Kirche und dann gibt es dann zuerst einen Invitatoriumspsalm, dann einen zweiten Invitatoriumspsalm, dann gibt es einen Hymnus, dann gibt es 6 Psalmen, 3 Lesungen, 6 Psalmen, 3 Lesungen, dann nochmal 3 Kantiken und dann nochmal eine Lesung und dann das Tedeum und dann ist etwa morgen um 1:15 und dann ist absolute Stille. Nach dieser Stille kommt dann wieder ein Invitatoriumspsalm, dann mitten in der Nacht, also gegen morgen um 1 zu, die Laudes. Das ist etwas Wunderschönes. Also dass man wirklich in der Nacht aufsteht, nur zum Betten. Wie anderen Mönchen, wenn man aufsteht, tut man immer noch essen und man tut noch ein paar kleine Sachen machen und so. Aber dass man einfach aufsteht zum Betten und dann geht man wieder zurück in die Zelle. Also die Kirche war übrigens geheizt gewesen. Dort haben wir 4 Grad in der Kirche. Gang sind dann unter 0 im Winter. Und dann kommt man zurück auf in die Zelle und dann, das ist dann ein wunderschöner Moment, dann tut man den Gehörigen einführen, den Eisen offen, und da gibt es eine schöne Wärme. Und währenddem das Feuer brennt, tut man dann die marianische Laudes beten. Also man geht eigentlich, man steht auf zum Alleinbetten, geht in die Kirche zum gemeinsamen Betten, geht wieder zurück in die Zelle zum wieder Alleinbetten. Nach der marianischen Laudes, also das marianische Morgengebet, wo sie sozusagen vorziehen, sie wollen dann einfach die Erste sein mit dem Morgengebet, mitten in der Nacht, kann man dann den Luftzug vom Ofentür zumachen, das Chemi regulieren und dann wieder ins Bett und hören, wie es da knistert im Ofen. Und dann ist dann Tagwache am Morgen um 5:30. Dann morgen um 5:30 geht es dann eigentlich weiter, dann kommt dann die Prim. Also dann wieder die marianische Prim, das ist ein Horen, wo man früher im Brevier hatte, zur ersten Stunde. Und dann kommt dann nachher die normale Prim. Also die marianische Prim hat 3 Psalmen, meistens aus dem Psalm 119. Wobei ein Teil von dem Psalm 119 ist immer doppelt so lang wie die Teil, die wir heutzutage kennen im Brevier. Also es ist dann eigentlich doppelt so lang wie heute die Terz, Sext und Non. Nur einfach, dass wir als Kartäuser beten, wir die Prim nach der Prim gibt es dann eine Stunde Arbeit und dann kommt dann die Terz, die ist ähnlich wieder strukturiert, zuerst wieder die marianische Terz, die doppelt so lang ist wie die übliche Terz und dann noch die normale Terz, die dann noch länger ist und dann gibt es dann Studium und dann nochmal Arbeit und dann kommt dann die Sext und dann gibt es dann das erste Mal etwas zu essen. Also um 11:45, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ist dann ist der Mittagessen. Und das Essen tut dann ein Klosterbruder in die Tauchreife reinstellen und dann kann man es dann rausnehmen und isst dann ganz allein an einem Tischli, das habe ich noch nicht erwähnt, ist dann am Fenster vorne, also neben dem Schreibtisch hat es noch ein extra Tischli am Fenster, nur fürs Essen. Und während dem Essen tut man immer etwas lesen, zum Beispiel aus dem Leben vom heiligen Bruno oder sonst irgendetwas Geistliches. Und was ich natürlich jetzt noch vergessen habe, das Wichtigste ist die Heilige Messe. Nach dieser Prim ist dann die Heilige Messe und zwar hat man dann gemeinsam eine Heilige Messe. Das heisst, ein Mönch zelebriert und die anderen, auch wenn sie Priester sind, tun an dieser Messe teilnehmen. Und nach dieser Messe, das ist eigentlich der schönste Moment, liegt man am Boden und tut danken. Einfach 5-10 Minuten liegt man dort, liegen alle am Boden und tun Danke sagen für die Kommunion. Dann steht man auf, dann kommt der Sagen. Dann geht man in die einzelnen Kapellen im Kloster und dort tut dann jeder Priester noch für sich eine heilige Messe feiern. Und das ist etwas, was ich sehr vermisse in den Klöstern. Also heute ist ja in den Klöstern ständige Konzelebration. Und wenn wir ja den Konzilstext anschauen, dann ist das nicht wirklich die Meinung vom Konzil, dass man jeden Tag konzelebriert. Das ist irgendwie zermürbend für das priesterliche Leben. Ich habe das sehr geschätzt, obwohl ich selber noch nicht Priester war. Aber zuerst eine Messe in der Gemeinschaft und dann eine Messe jeder Einzel. Und der einzelne Mönch hat dann jemanden, der ministriert, also eben entweder ein Noviz oder ein Kloster. Bruder. Und an den hohen Fest, eben wie an Weihnachten, habe ich das erlebt, dort gibt es eine Konzelebration. Und sonst aber nicht. Dann hat man die beiden Messen und dann eben geht es dann weiter wieder mit dem Tagesablauf, den ich gesagt habe, vorher mit Herz und Arbeit und Sext und dann das Mittagessen. Dann nach dem Mittagessen hat man eine Zeit lang von leichter Arbeit. Und dann kommt dann die Non, die Gebet zur 9. Stunde. Und dann das dritte Mal, wo man sich trifft, ist zu Vesper. Also wir haben damals am 2:45 dann den Marianisch Vesper gebetet und dann am 3 gemeinsame Vesper. Und was auch noch gesagt werden kann, in der Kirche in Walset habe ich, ausser dass mir dann ein Mönch mal erklärt hat, wie ich die Lesung machen muss, nie ein gesprochenes Wort gehört. Also ist alles gesungen. Also von der Eröffnung im Namen des Vaters bis und mit Segen, inklusive Lesung, inklusive Evangelium, ist alles gesungen. Also es ist etwas Wunderschönes. Die ganze Psalmengebete ist alles durchgesungen, also inklusive Lesung, also inklusive Fürbitte. Es gibt nichts in dieser Kirche, wo einfach gesprochen ist. Und dann nach der Vesper gibt es nochmal etwas Studium, nochmal etwas Arbeit und dann gibt es noch eine halbe Stunde Gewissenserforschung, Beicht. Also es gibt Mönche, damals, ich weiss von einem, ein älterer Mönch, der jeden Tag beichtet. Ich habe dann etwa alle Woche beichtet Und nachher ist dann die Marianisch komplett, also Marianische Nachtgebet und dann noch das Nachtgebet von den Kartäuser und dann um 6:30 ist dann wieder Nachtruhe. Also der ganze Tag ist Hingabe und Gebet und Feiern. Also Weihnachten, das ist etwas gewesen, das muss man erlebt haben, oder? Also bei uns, und da leide ich ja sehr darunter, oder? Bei uns ist ja eigentlich der Unglaube zumindest in der Kirche präsent. Also wichtig ist ja, dass die Messe zur Zeit fertig ist. Also eine Werchtigsmesse darf nicht länger als 31 Minuten gehen, eine Sonntagmesse nicht länger als 49 Minuten und sonst wird reklamiert. Also das ist so keine Gottesverehrung. Man gibt dem Herrgott so die knappe Stunde, wenn es gut geht und es ist keine Ehrfurcht da. He? Und da, wie nachdem wir gefeiert, da ist gesungen worden, da haben wir eine Stunde früher angefangen, oder? Dann hat es am Viertel ab 10 Uhr hat das angefangen und dann ist dann die Mitternachtsmesse integriert gewesen und etwa am Morgen um 2:30 ist das fertig gewesen. Und dann ist man zurück in die Zelle beten, he? Und das ist Weihnacht.
Die Kartäuser sind ja überzeugt, dass Opfer und Gebet an der ganzen Menschheit helfen tut. Wie hat das konkret ausgesehen?
Man betet für die Kirche, man betet für alle. Man nimmt natürlich schon auch konkrete Anliegen mit rein. Gerade so am Anfang, ich weiss da nicht, wie es gewesen wäre, wenn man länger dort drin ist, dass man so auch die Menschen ein bisschen vor Augen hat, die man verlassen hat, die eigene Familie, aber dann natürlich auch eben vor allem der Priester, der Bischof, der Papst, also da tut man ganz bewusst für die Betten. Dann hat man natürlich auch Gebetsanliegen, die ja ins Kloster geschickt werden, also man kann ja Messstipendien schicken den Mönchen und dann die Messe für die Anliegen beten. Und dann natürlich auch der Orden für sich selber. Das ist ja, denke ich, sonst ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch für uns selber betet, in der Familie füreinander betet und so tut auch die Ordensfamilie füreinander beten. Also wenn ein Mönch stirbt, dann tut jeder Mönch auf der ganzen Welt für den Verstorbenen eine Messe lesen. Also es würde sich lohnen, nur schon wegen dem, in dem Orden zu sein. Wenn man stirbt, hat man einfach 250 Messen. Das ist die Ausrichtung auch auf den Tod, ist natürlich ganz ein wichtiger Aspekt vom Kartäuserleben, die totale Hingabe an Gott. Was ich einfach auch erfahre, als Priester, wenn man als Priester wirkt, hat man vieles Gefühl, es ist ein Leerlauf. Es ist ja nicht so, dass ich mit meinen Predigten Leute bekehren kann. Also entweder gefällt meine Predigt jemandem und dann ist sie eigentlich gar nicht nötig gewesen. Und sonst ist es ja bei uns stolzen Schweizer so, wenn ich dann etwas sage, was jemandem nicht passt, dann gibt es ja Aufbegehren. Es gibt keine Bekehrung. Also ich kann durch eine Predigt kann ich gar keine Bekehrung bewirken. Ich kann höchstens Menschen gegen mich aufbringen, wo dann das nicht passt, was ich sage. Und denen, wo es passt, gut, denen kann man Nahrung geben. Aber ich erfahre als Priester eigentlich die Wirkung von meinem priesterlichen Wirken als sehr, sehr begrenzt. Was im Stillen passiert, das weiß ich nicht. Aber da geht dann genau eben in die Richtung, dass eigentlich mein Gebet, mein Opfer als Priester in dieser Welt wahrscheinlich mehr bewirkt in der Seele als meine Tätigkeit, wo ich predige, wo ich Beicht höre, wo ich Religionsunterricht gebe. Da sind einfach auch viele Leerläufe drin. Und genau das habe ich heute wahrscheinlich noch mehr die Überzeugung als früher, dass das, was die Mönche machen, mehr bewirkt, als das, was Papst, Priester und Bischöfe in der Welt bewirken. Ich meine, man kann noch so gut predigen, wenn die Herzen sich nicht öffnen, nützt das alles nichts. Und das Öffnen von den Herzen, das ist eine Gnade, und die Gnade wird nicht bewirkt durchs Wort, sondern die Gnade wird bewirkt durchs Gebet und durchs Opfer. Und wenn ich auch meine eigene Lebensgeschichte anschaue, wo ja auch eine Bekehrung drin ist, die Bekehrung ist nicht gekommen, weil irgendein Priester etwas Gescheites gesagt hat, sondern, ich weiß es nicht, aber ich nehme es jetzt einmal an, weil meine Mutter für mich gebetet hat. Das Gebet bewirkt, dass die innere Umkehr, die Einsicht in die eigene Sündhaftigkeit, die kommt ja selten von außen, sondern meistens eben von innen. Und das ist eine eigene Einsicht, die durch Gnaden zustande kommt.
Herr Pfarrer Rey, die Messen werden gesungen und das ist ja sicher wunderschön. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man nach 25 Jahren immer noch das so richtig im Herzen trägt. Und ich möchte jetzt eine Musikpause machen, wo wir einmal in ein so ein Chorgebet reinhören, das gesungen wird von den Kartäusern. Und so wünsche ich viel Freude. Wir sind heute im Gespräch in Riemenstalden mit dem Pfarrer Matthias Rey, der eine Zeit lang bei den Kartäusern in Walsend im Friburgischen mitgelebt hat. Er hat uns im ersten Teil schon einen sehr guten Einblick in das Leben der Kartäuser ermöglicht. Es ist hochspannend. Wir haben auch vorher teilhaben am Chorgebet der Kartäuser. Der Pfarrer Matthias Rey hat uns erwähnt, dass die ganzen Messen nur gesungen werden. Und wir möchten jetzt das Interview mit dem Pfarrer Rey vertiefen. Herr Pfarrer Rey, der heilige Bruno, ist ja der Gründer von diesen Kartäusern.
Der heilige Bruno war ja ein Weltpriester, also ein Domherr, ist 1030, 1035, ist nicht ganz klar, ist er in Köln geboren und hat dann ein ganzes einschneidendes Erlebnis gehabt bei einem Begräbnis von einem Mitbruder. Und zwar hat es ja damals im alten Ritus, wenn ein Domherr gestorben ist, dass der Bischof oder während der Beerdigung hat ihn gefragt hat, bist du wirklich tot? Und dann hat der Domherr, der kein schlechter Mensch muss gewesen sein, so eine Maschine, also man hat, ist eigentlich ein angesehener Herr gewesen, ist dann von der Bahre aufgesessen und hat gesagt, ich bin vor Gottes Richterstuhl gerecht angeklagt. Und ist wieder zurückgekehrt auf die Barre. Und dann fragt wieder der Bischof, bist du wirklich tot? Und dann erhebt er sich ein zweites Mal und sagt, ich bin vor Gottes Richterstuhl gerecht verurteilt. Und fällt wieder zurück auf seine Barre. Und dann kommt das dritte Mal die Frage, bist du wirklich tot? Und erhebt sich nochmal und sagt, ich bin vor Gottes Richterstuhl gerecht verdammt. Das ist für den heiligen Bruno derart ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Also er war so schockiert gewesen, dass das Gericht nicht einfach etwas Harmloses ist, sondern Gott, der gerade den Priester so viel schenkt, da haben wir eine grosse Verantwortung zur Verwaltung von diesen Gnaden, dass wir eben nicht werden wie die Pharisäer, die dann den Schlüssel haben zu den Gnaden und die Türen geschlossen behalten und selber auch nicht reingehen. Dass der Bruno gesagt hat, also wenn das so ist, dann möchte ich nur noch für Gott allein leben. Und er hat sich dann zurückgezogen in die Chartreuse, also in Grenoble gibt es ein Tal, ziemlich ein wildes Tal mit schroffen Felsen, und hat sich dann dort zurückgezogen und hat mit ein paar Gefährten hat er dann dort eine Art wie ein Kloster gegründet, also ein paar Hütchen gebaut. Die sind dann von einer Lawine verschüttet worden. Es war derart in der Natur, also ganz zuhinterst in dem Tal, dass es auch nicht ganz ungefährlich war. Und dann hat man das Kloster weiter vorne dann wieder aufgebaut, wo heute noch die Grand Chartreuse, das Gründungskloster, steht. Leider, umgeben mit vielen Touristen. Also ich denke, die Stille dort ist vielleicht innerhalb der Mauern schon da, aber rund ums Kloster. Ich war dort einmal an einem Sonntag, Eisriese. Ich kann nicht sagen, Getümmel. Die Touristen, die dorthin gehen, gehen schon dorthin, um irgendwie etwas mitzubekommen von dem Geist vom heiligen Bruno. Aber es sind doch einfach viel zu viele Leute um das Kloster. Im Gegensatz zu der Walsat, wo ich auch nicht empfehle, zum Herren gehen. Also außer, dass man interessiert ist, weil man soll die Mönche in Ruhe lassen. Ja, wenn man dort ist, ist einfach ums Kloster herum Stille. Es ist niemand da. Und ich denke, das machen die sehr gut, einfach ein Tafeli. Der Besuch von den Mönchen ist nicht möglich, fertig. Also man sieht dort nichts als einfach eine verschlossene Tür. Also es lohnt sich nicht zum Hergehen. Und wenn jemand interessiert ist, dann kann man natürlich Kontakt aufnehmen. Aber eben, dort hat er dann das Kloster gegründet, ist dann wieder rausgerufen worden, hat dann eine Aufgabe gehabt in Rom, hat dann dort auch eine Kartause gegründet bei der heutigen Chile Santa Maria degli Angeli. Das ist in der Nähe vom Bahnhof zu Rom. Er hat dann für den Papst gearbeitet und hat sich immer gesehnt wieder nach dieser Einsamkeit. Und hat dann schlussendlich die Einsamkeit wieder finden. In der Serra San Bruno hat sich dann das später genannt, in Kalabrien. Das ist wirklich absolut einsam, das Kloster dort in Italien, mit dem Serra San Bruno. Und dort hat er dann auch seine letzten Tag verbracht und ist dort dann auch beerdigt. Er ist gestorben am 6. Oktober im Jahr 1101. Und das ist übrigens auch aus dieser Zeit, wo die ganzen Gesänge stammen. Die Gesänge von den Kartäusern, der Gregorianische Choral, ist eigentlich unverfälscht bis heute erhalten.
Herr Pfarrerei, der Prior informiert Brüder und Patres über das Weltgeschehen, wenn er das als notwendig erachtet tut. Aufgrund von welchen Kriterien entscheidet er, was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Und es wird ja geschwiegen den ganzen Tag. Wie wird denn informiert?
Ja, also was wichtig und was nicht wichtig ist, das müssen Sie jetzt den Prior selber fragen. Aufgrund von was er das entscheidet, weiß ich nicht. Ich weiss nur, damals in den 7 Wochen, wo ich tätig war, hatte ich einmal einen Zeitungsausschnitt in der Hand. Und zwar war ja dort das schreckliche Geschehen gewesen, da mit dem Staatspräsidenten, ich weiß nur noch, irgendwie Ceausescu hat der geheissen. Und das ist ja dann um die ganze Welt gegangen, da, was er da getrieben hat, gegen seine eigenen Leute. Und wir haben dann so einen Zeitungsausschnitt bekommen. Der ist dann einfach von Mönch zu Mönch gegangen. Das heisst nicht, dass jetzt das heute passiert und morgen wissen das die Mönche, sondern das geht dann rundum und das gab vielleicht 2-3 Wochen, bis der Zeitungsartikel dann rundum gegangen ist. Also sie sind sehr, sehr dürftig informiert über das, was geschieht in der Welt. Also könnte man jetzt zum Beispiel vorstellen, dass sie eine vage Ahnung haben vom Syrienkrieg. Denken sogar fast sicher. Sicher wissen sie, dass wir einen neuen Papst haben und vielleicht einiges über seinen Stil. Könnte sein, dass jetzt vielleicht eine Information umgeht, über was im Irak geschieht. So, sagen wir so, die Fokuspunkte, die gehen sicher dann in die Runde von diesen Mönchen. Aber was ja noch viel wichtiger ist, ist ja, dass man ja immer weiss um die Not in der Welt und dass sie ja für alle Menschen betet. Also das, denke ich, ist heute eine grosse Gefahr, auch in kontemplativen Klöstern, vor allem, denke ich, auch in Frauenklöstern. Dann sieht man irgendwelche Bilder, dramatische, und dann ist man innerlich sehr erschüttert und tut dann das Gebet auf das konzentrieren. Ich erinnere mich an ein Interview mit dem Bischof Makram von Montinuba im Sudan. Und ich denke, wer das Interview nicht gehört hat, weiß nicht einmal, was noch Montinuba ist. Und in Montinuba spielt sich ein Drama ab, seit Jahren, vergleichbar mit dem, was sich in Syrien abspielt. Nur nicht so grossflächig und einfach nicht so bedeutend. Es interessiert sich niemand. Also was in Zentralafrika läuft, das wird ja gar nicht informiert. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir unsere Gebete nicht Medien orientiert. Also Medien, die geben uns eine ganz schmale Information. Und ich finde das immer sehr ehrlich, wenn beim Radio DRS heisst, am Anfang von der Nachricht, das sind unsere Themen. Dann denke ich, ja, mal, das sind eure Themen. Aber das sind nicht, ist nicht das Geschehen von der Welt. Also Medien tun zwar vieles, was sie berichten, mag tatsächlich der Wahrheit entsprechen, aber die Auswahl, die ist ja ganz, ganz schmal. Also wenn in Israel jetzt eine Bombe platzt, dann weiss das in einer Stunde die ganze Welt. Und wenn in Montinuba ganze Dörfer angezündet werden, wird da nicht darüber informiert. Oder denke ich, wenn irgendjemand 3 Menschen massakriert werden in Israel, weiss das die ganze Welt. Und wenn täglich, weiss ich, wie viele 1000 Kinder abgetrieben werden, das interessiert niemand. Das ist dann höchstens einmal Statistik, die irgendwie niemand erscheint. Und die Kartäuser sind wirklich sich im Bewusstsein. Man weiss, es gibt Familiendramen, man weiss, es gibt Elend, man weiss, es gibt Hunger, Armut, es gibt Krieg. Und das gibt es ja immer. Und das schließt man ins Gebet ein. Und man tut sich nicht konzentrieren auf die Sachen, die in den Medien breitgeschlagen werden. Und darum, denke ich, ist auch die Information von diesen Mönchen über das Geschehen, könnte man sogar noch hinterfragen, ob die überhaupt muss sein, weil es ist nicht so wichtig. Also man tut schauen, dass sie einfach so das Wichtigste mitbekommen. Aber eben, da müssen wir jetzt mit den Prioren mal reden, das wäre interessant. Was ist das Wichtigste? Ist das Wichtigste das, was alltag in unseren Nachrichten kommt über Monate? Oder gibt es vielleicht nicht Wichtigeres, wo die Medien darüber schweigen? Also sicher, man hat kein Radio, das ist absolut tabu. Also man hat kein Fernsehen, das ist weit weg davon. Was man hat, ist eben vielleicht einmal ein Zeitungsausschnitt.
Opfer und Gebet ist sehr zentral im Leben der Kartäuser. Und unter anderem auch das Herzensgebet, das ist das Kernstück der Kartäuser-Spiritualität. Wieso?
Ja, das Herzensgebet ist ja klar. Also wenn man ja so viele Psalmen betet, dann geht man ja automatisch über ins Herzensgebet. Also dass man dann innerlich in einem ständigen Gebet ist. Das heisst, man ist sich ständig bewusst, dass Gott in mir präsent ist. Ich muss sagen, das Herzensgebet, das hat nicht eine bestimmte Form. Und man hat eigentlich gar nicht gross darüber geredet. Sondern es ist eigentlich selbstverständlich, durch das viele Gebet kommt man in eine Haltung von einem immer während der Gebet. Also, dass man auch während der Arbeit innerlich mit Gott verbunden ist, dass man während dem Essen mit Gott verbunden ist. Natürlich auch die Stille, ganz wichtig. Also, das ist wie eine Selbstverständlichkeit.
Fastenzeiten, die sind sicher auch sehr speziell geregelt. Wie sieht das konkret aus?
Ja, also es gibt einmal die grosse Fastenzeit, die geht vom 15. September, also am Tag nach Kreuzerhöchung, bis Ostern. Mit Unterbruch von einer Woche Weihnacht. Also eigentlich der ganze Winter ist Fastenzeit, das heisst, es gibt nur eine volle Mahlzeit. Und dann, Fleisch tun sie ja sowieso nie essen. Und in dieser Fastenzeit gibt es dann auch keine Milchspeise. Und dann kommt dann zusätzlich noch die Adventszeit und die Fastenzeit, die wir kennen, vor der Ostern, wo es dann auch zusätzlich keine Eierspeise gibt. Also man hat dann eigentlich noch Fisch, Reis, Teigwaren, wobei eben natürlich ohne Eier, und dann Gemüse natürlich in Mengen. Also es ist schon sehr einfach. Und zu Abend gibt es eigentlich nur noch so eine Suppe. Und das Morgen sowieso nie. Und Freitag ist immer Fasten, das heisst nur so eine Suppe zum Mittag und Brot. Brot kann man immer essen, so wie man will. Und eben nur eine Mahlzeit am Freitag und immer an den Tag vor den Festtag. Jetzt kann es natürlich dann geben, dass, sagen wir, Weihnacht an einem Sonntag ist, dann fastet man am Freitag, weil Freitag ist, am Samstag, weil es vor Weihnacht ist, und dann hat man zwei Tage hintereinander gefastet. Also an diesen Festtagen wie Ostern, wo naturgemäß ein Sonntag ist, heisst das immer zwei Tage aneinander fasten. Also das Fasten ist schon etwas, wo ziemlich streng ist, würde ich sagen. Also ich habe vor allem sehr Mühe gehabt damit, am Morgen kein Kaffee. Oder? Man steht um 17:30 auf und eigentlich am Viertel ab 11 gibt es erstmal etwas zu essen. Und dann gemeinsame Mahlzeit gibt es nur am Sonntag und an der Hochfest. Und dort wird dann schön gegessen. Also je Nacht konnte ich dann abends nicht mehr schlafen, weil man so viel gegessen hat. Und zum Mittag ganz fein mit Glasse und allem drum und dran. Aber alles im Schweigen. Es gibt eine Tischlässig und dann schweigt man. Vielleicht auch noch etwas, was ins Fasten reingehört und man vielleicht da gerade auch noch einbringen kann. Schweigen ist auch eine Art des Fasten. Schweigen ist etwas ganz Wesentliches. Und man hat eigentlich, reden tut man am Sonntag, hat man nach dem Mittagessen so eine Regression, eine kleine Erholung. Da geht man in den Garten mit einem Mitbruder zusammen so eine halbe Stunde, geht man spazieren im Garten. Und dann am Montag hat man einen tüchtigen Spaziergang von 4 Stunden und dort redet man auch miteinander. Aber immer 2 und 2. Also wir sind dann so gegangen, der Novizenmeister und dann 2 Novizen und ich als Postulant. Und dann sind wir immer so miteinander gelaufen, dass schlussendlich alle mit allen geredet haben.
Aber es heisst, ein tüchtiger Spaziergang, ist das innerhalb von der Mauer, oder?
Nein, also da geht man dann raus. Also da geht man dann dort auf den Berg, auf den Hausberg oder auch in die Wälder. Also es ist wirklich ganz etwas Schönes. Also als ich aus dem Kloster rausgegangen bin, hat der Prior nur gesagt, wie können Sie ja noch wieder in den Nebel runter? Also es sind wunderschöne Spaziergänge, die man da miteinander macht und auch miteinander redet, und das sind ganz lebendige Gespräche. Also es ist nicht etwa dann so, dass die Mönche nicht mehr wüssten, was reden, wenn sie dann reden dürfen. Aber das Reden ist immer strukturiert, also immer 2 und 2. Und der einzige Tag, wo alle mit allen reden, ist am Neujahrstag, wo man sich ein gutes Neues wünscht. Das war so etwas Herzliches gewesen, das habe ich erleben dürfen. Ist man einfach in einem Saal gewesen, ohne etwas. Also nicht einmal ein Glas Wasser, man ist einfach dort gestanden. Und hat fröhlich miteinander geredet und einander alles Gute gewünscht fürs neue Jahr. Und so nach, weiss ich, eine halbe Stunde ist mal 2 junge Mönche in den Sinn gekommen, mal ein Bänkchen hinzustellen, dass die Eltern haben können absitzen. Also das ist so, das fröhliche Zusammensein, das ist etwas sehr, sehr Eindrückendes. Das haben wir so aus dem Schweigen raus, und dann miteinander ist, da braucht es gar nicht, weiss ich, was für ein Gelage. Und es wird auch keine Dummheiten geschnurrt. Also wir, die viel reden miteinander, man sich fragt, für was ist das alles? Man könnte eben so gut schweigen, es braucht es nicht, all das Geschnurr, wo man fast ja, kann sagen. Mit diesen Mönchen, das sind geistliche Gespräche, da redet man über das Wesentliche. Also schön. Das Fasten im Schweigen und das Fasten im Essen, das ist ganz wichtig im Kartäuserleben.
Ich habe mir sagen lassen, dass es keine Särge gibt bei den Kartäusern. Wie sieht das konkret aus und welche Einstellung hat man da zum Tod?
Ja, also die Einstellung zum Tod ist natürlich die, die eigentlich jeder Christ haben soll. Der Tod ist der Moment vom Gericht. Das ist ganz wichtig. Nach dem Tod folgt das Gericht. Also nicht etwa der Himmel oder nicht etwa irgendwie das Nirvana oder weiß ich was oder eine Wiedergeburt, sondern das Gericht. Und das ist der Kartäuser sehr präsent. Der heilige Bruno wird ja oftmals dargestellt mit einem Totenkopf. Im Petersdom vorne rechts ist die Statue von Bruno. In einer Seite hebt er den Totenkopf, mit der anderen Hand weist er den Bischofstab und die Mitra zurück. Also er hat ja Gelegenheit gehabt, zweimal sogar zum Bischof werden. Und tut sich eigentlich konzentrieren, ich muss mich auf den Moment vorbereiten, wo ich vor Gott stehe. Und die Beerdigung, ich habe das nie erlebt, ist ganz schlicht und einfach. Also man tut einfach Kapuze zunehmen über das Gesicht und tut den Leichnam ins Grab hineinlegen und dann zumachen. Das ist eigentlich die Übergabe in die Erde vom Leib. Eigentlich etwas Schönes, Schlichtes, Einfaches. Leicht dramatisch, es dürfen in den Männerkloster keine Frauen rein, unter keinen Umständen. So wie in den Frauenkloster keine Männer, außer eben den Priester, den sie betreut. Das heisst, dann jetzt sagen wir, jemand stirbt, dann darf nicht einmal die eigene Schwester oder die eigene Mutter an die Beerdigung. In dem Sinne hat das eine gewisse Dramatik, eine gewisse Härte da drin. Aber es geht darum, einfach die ganz schlichte Übergabe vom Leib in die Erde.
Das ist alles hochspannend. Wir kommen aber langsam zum Abschluss. Aufgrund von Ihren Ausführungen habe ich das Gefühl, dass Sie noch ein bisschen wehmütig sind und das Leben auch ein bisschen vermissen von den Kartäusern. So wie es der heilige Bruno auch gesagt hat, wer austreten tut. Obwohl bei Ihnen war es nicht ein konkreter Austritt gewesen, aber trotzdem haben Sie eine bestimmte Zeit mitgelebt mit den Kartäusern. Jetzt wollen Sie müssten Sie so Werbetrommeln für Kartäuser schlagen? Wie würde das aussehen?
Ja, eigentlich so, wie ich es jetzt gemacht habe. Einfach erzählen von dem Leben. Und wenn jemand das berührt, dann muss er dem nachgehen. Oder wenn jemand innerlich spürt, oh, das berührt mich ganz tief, dann muss er dem nachgehen. Dann könnte eine Berufung da sein. Das Faszinierende von Gott allein. Und dass man weiss, es gibt eine Gemeinschaft, die das in einer Radikalität lebt. Ganz allein für Gott, mit Gott. Und da möchte ich einfach auch alle aufrufen. Die Obergrenze ist übrigens 45, nachher muss man sich da nicht mehr fragen, ob man Berufung hat. Doch in sich zu gehen und sich einfach mal zu fragen, ob das nicht auch ein Weg könnte sein. Vielleicht einmal betrachten, Jesus allein auf dem Berg, wo betet. Früh morgens war er immer noch allein auf dem Berg und betete. Und dass ich Jesus möchte folgen. Jesus in der Wüste oder Maria Magdalena, wo Jesus zu Füßen sitzt. Dass ich, wenn mich die Bibelstellen besonders ansprechen und ich möchte dem folgen, dann könnte es vielleicht sein, dass ein Kartäuserberufung schlummert und dann wäre es Zeit, dass man halt einmal einen Brief schreibt in die Waldsend oder einmal anruft und dann etwas abmacht. Also es geht in der Regel so, dass man dann einmal zwei Wochen darf mit diesen Mönchen zusammenleben, wenn man ein Ernsthaftsinteresse hat zum Eintreten. Und dann bespricht man die Sache miteinander und dann macht man vielleicht nochmal eine zweite Erfahrung so in dieser Art und dann tritt man ein. Und wie gesagt, Bindung ist ja zuerst noch sehr locker, also man kann jeden Tag austreten während dem Postulandat, wie ich das gemacht habe. Und nachher tut man sich verpflichten für das Noviziat und dann für die 3 Jahre, für die 2 Jahre. Also ist in dem Sinn kein Risiko. Also ich möchte das jedem empfehlen, wenn er irgend auf eine Art der Berufung spürt, einfach mal hinzugehen. Und zu schauen und zu wissen, es ist ein Privileg, wenn ich sagen kann, ich habe ein ernsthaftes Interesse zum Eintreten, dann darf ich, was man sonst nicht darf, mit diesen Mönchen einmal 2 Wochen mitleben.
Danke vielmals, Herr Pfarrer Rey, für die Ausführungen. Und könnten Sie uns abschliessend noch den Segen geben?
Ja, gern. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, er führe und leite euch in euren Gedanken, in euren Gebeten, in all euren Entscheidungen, in euren Worten und Werken. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke vielmals, Herr Pfarrer Rey. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute für Ihren weiteren Weg und möge der heilige Bruno Sie auch immer wieder stärken und Sie auch weiterbringen auf dem Weg zu der Heiligkeit. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Pfarrerei.
Gerne.
So möchte ich nochmal ein bisschen reinhören ins Chorgebet von den Kartäusern und wünsche viel Freude. Und so verabschiede ich mich, Andrea Marti, bei Ihnen allen.